Lass uns in der Stille um den Segen für Gottes Wort bitten. Herr, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Wir leben von jedem Wort, das aus deinem Munde kommt. Herr, und so lass dein Wort heute in offene Herzen und offene Ohren dringen. Verändere uns, Herr, so wie du uns haben möchtest. Amen. Ist Gott fair? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt an euch selbst oder vielleicht an anderen. Da bekommst du vielleicht unverdient eine Ausschüttung, sozusagen ein Bonus. Ein Bonus von 1000 Euro von deinem Chef. Und du freust dich, gehst nach Hause, Schatz, wir haben einfach 1000 Euro und wir können jetzt verprassen, wir können jetzt was Schönes machen. Und am Abend ruft ein Freund und Arbeitskollege an und ihr redet, merkt beide, dass ihr euch über den Geldsegen freut. Er hat ja auch einen Geldsegen bekommen, bis er sagt, boah, ich war so platt, als ich die 2000 Euro bekommen habe. Ist es nicht verrückt? Mit einem Mal ist die Freude dahin. Die Freude ist dahin, die Laune im Keller. Nichts hat sich an der Tatsache geändert, 1000 Euro geschenkt zu bekommen zu haben. Aber die eine Frage nagt, ist das fair? Das ist ja auch die Frage, um die es in unserem Gleichnis heute geht. Oder wie der Ausleger, ein Ausleger es betitelte, Gottes beglückende Ungerechtigkeit. Was passiert? Wir gehen die Erzählung mal nacheinander durch. Vers 1, denn das Himmelreich, erzählt Jesus, gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Nun, Arbeitsleben und Lohnpolitik sind nicht das Thema, ist schon mal ganz wichtig, sondern das Material für das Gleichnis. Also es geht nicht darum, sondern Jesus gebraucht immer Situationen und Bilder der damaligen Zeit, um etwas geistig klarzumachen, worum es im Reich Gottes geht. Ja, sonst gelangen wir in Wald. Der Herr des Weinbergs in der Weinernte, oder dass ein Herr eines Weinbergs in der Weinernte mehr Leute zum Arbeiten braucht, als er zu Hause hat, war klar. Dass er früh am Morgen auf den Marktplatz geht, auch das war selbstverständlich. Überall gab es Tagelöhner, die arbeitslos herumstanden. Ein bekanntes Bild. Vers 2, und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen-Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Also es war damals auch üblich, die Tagelöhner per Handschlag anzustellen. Und Jesus erzählt, dass sie einig wurden über einen Lohn oder über den Lohn. Für einen Silbergroschen bekam man damals etwa so 10 bis 12 Brote. Wollte man ein Obergewand kaufen, dann brauchte man 30 bis 45 Silbergroschen. Für Sandalen löhnte man schon mal 25 bis 40 Silbergroschen. Okay, wir merken, bei den Tagelöhnern handelt es sich um Menschen, die ganz unten an der menschlichen Nahrungskette hingen. Aber Silbergroschen, ein Silbergroschen war auf jeden Fall eine faire Bezahlung. Vers 3. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere auf dem Markt müßig stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg? Ich will euch geben, was recht ist. Also um die dritte Stunde, etwa um 9 Uhr, war es normal, dass der Besitzer des Weinbergs nochmal nachfasst. Laut Geschichtsschreibung waren Arbeitgeber von Tagelöhnern gut beraten, so in der Früh ca. 80% der Arbeiter einzustellen und dann knallhart zu kalkulieren. Er wollte ja keine Müßiggänger, sollte genau passen. Spannend ist, zum ersten Mal tritt jetzt eine mündliche Rede auf. Erzähltechnisch von großer Bedeutung, weil die direkte Rede immer ein dramatisierendes Element ist. Was bedeutet, ich will euch geben, was recht ist? Nun, klar war wahrscheinlich ein Drittel Denar oder ein Drittel Silbergroschen für einen Drittel, also Dreiviertel, Entschuldigung, Denar für ein Dreiviertel Tag. Allerdings war es üblich, an dieser Stelle Lohndumping zu betreiben, das heißt Dreiviertel minus X. Also man wollte nicht den Dreivierteltag bezahlen. Und es geht weiter, Vers 5. Und sie gingen hin, abermals ging er aus um die 6. Stunde und die 9. Stunde und tat dasselbe. 6. Stunde, also 12 Uhr, war es noch üblich, wegen der Nachkalkulation. Aber spätestens jetzt musste der Hörer nachgedacht haben und sagte, etwas stimmt jetzt nicht. Jetzt wird es sonderlich. Um 15 Uhr stellt man eigentlich keinen mehr ein. Bestenfalls für den nächsten Tag. Ganz skurril wird's jetzt. Vers 6. Um die 11. Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig herum? Sie sprachen, es hat uns niemand angeworben. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch in den Weinberg? Und hier kommt zum zweiten Mal die wörtliche Rede. Und Jesus lässt den Weinbergbesitzer fragen, warum steht ihr so arbeitslos rum? Eine rhetorische Frage, ist ja ganz klar, weil keiner uns wollte. Es ist ja nicht absichtlich, weil wir keinen Bock haben. Nein, niemand wollte uns. Welche Last kann man auch aus diesen Worten vernehmen? Da sind vielleicht Familienväter, die wissen, zu Hause sind meine Kinder und ich weiß nicht, wie ich sie noch füttern kann. Das ist ja krass, was der Jesus da erzählt, dachten die Zuhörer bei sich. Die auch noch? So spät? Wenn wir den Fußweg zum Weinberg abziehen, um 18 Uhr wird es langsam dunkel, hatten die vielleicht noch 40 Minuten Arbeit. Und hier wird eine ungemeine Spannung aufgebaut. Und jetzt kommt die Geschichte zu ihrem Höhepunkt und wieder verwendet Jesus so eine meisterhafte Erzähltechnik. Vers 8. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang bei den Letzten bis zu den Ersten an. Da kamen, die um die 11. Stunde angeworben waren, und jeder empfing einen Silbergroschen. Zunächst muss man bemerken, dass es sich um einen noblen und edlen Besitzer handelt, der wirklich den Lohn auch auszahlt. Denn das war auch gar nicht so selbstverständlich. Viele zahlten den nicht aus oder erst später und brachten natürlich die Tagelöhner in eine furchtbare Situation. Aber warum soll er anfangen bei denen, die zuletzt gekommen sind? Weil sonst die Ersten nicht merken würden, dass die Letzten genauso viel bekommen wie sie. Und jetzt ist nichts mehr normal. Jetzt kommt die erste Überraschung. Sie bekommen einen Silbergroschen, und zwar den vollen Lohn. Jetzt wird's fremd. Hier geht's um Gott in diesem Gleichnis. Gott ist wie ein Fremdkörper in unserer Welt. Stellt euch das bei den Hörern vor. Die kriegen denselben Lohn. Ist ja bei uns schon so, ja? Damit war überhaupt nicht zu rechnen. Das kommt völlig überraschend. Gott ist die totale Überraschung. Er überrascht uns hier mit seiner grenzenlosen Güte und Großzügigkeit. Und echte Gotteserfahrungen kommen genau so. Stellt euch die Dankbarkeit derer vor, die plötzlich einen ganzen Silbergroschen bekommen. Unverhofft. Halt, es muss eine Verwechslung sein. Wir haben doch, das passt so. Was Jesus hier verdeutlicht, ist die vollkommene Güte Gottes. Er gibt über Bitten und Verstehen. Statt ein Zwölftel gibt er 12-mal so viel. Vers 10. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Und sie empfingen auch jeder seinen Silbergroschen. Ist doch auch klar, als die Ersten es miterlebt haben, dass die Letzten einen Silbergroschen bekamen, dachten die natürlich, wow, ist der großzügig. Das muss sich ja bei uns wahrscheinlich auch ausbezahlen. Und dann kommt die zweite Überraschung. Nur ein Groschen. Aber es war ja ausgemacht. Was für eine Enttäuschung. Das Reich Gottes kommt mit einer großen Überraschung, aber auch mit Enttäuschung ist zu rechnen. Gott wird nicht jede Hoffnung erfüllen, die du in dir aufbaust. Die wir uns aufbauen als Menschen, als natürliche Menschen, besonders wenn wir nach weltlichen Maßstäben gehen, nach unserem gewohnten Denken daherkommen. Vers 11, und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, die Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und doch hast du sie gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Am Höhepunkt dieses Gleichnisses finden wir wieder diese direkte Rede. Die Ersten machen sich auf zum Hausherrn, denn er war ja nicht der, der das Geld ausbezahlt hat, sondern sein Diener. Also er nimmt sich persönlich Zeit, auch hier die Großzügigkeit des Herrn. Er musste ja das Murren sich nicht anhören, tut er aber. Er versteht die Arbeit, er versteht, dass sie keinen Spaß verstehen, wenn es hier um Gerechtigkeitsempfinden geht. Ihr Arbeitstag war lang, die Hitze war hart, deren Arbeitstag kurz, die Sonne war schon weg. Und wir würden zustimmen, hier wird das Recht verletzt, das Tarifwesen in Unordnung gebracht. der Faulheit Tür und Tor geöffnet. Und genau hier endet auch das Bild. Das ist nicht die Fährte, um die es Jesus hier geht. Jetzt spricht der Hausherr, jetzt redet Gott. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen, Vers 13, mein Freund, ich tu dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will mit dem, was mein ist? Es passiert kein Unrecht. Es läuft alles rechtlich und sauber ab. Der Hausherr nimmt nicht Geld von dem Ersten, um es dem Letzten zu geben. Der Hausherr will einfach dem Letzten so viel geben wie den Ersten. Gott ist souverän. Er macht, was er will. Er will Gnade schenken. Das ist die Botschaft. Gnade hebt das Recht nicht auf. Es beugt auch nicht das Recht, die Gnade. Die Rechtsbasis bleibt anerkannt im Gleichnis. Gott sei Dank, wie froh können wir über das Recht sein. Natürlich geht es um Recht in unserem Leben. Recht ist immer besser als Unrecht. Arbeitsrecht, Tarifrecht. Es ist wert, dafür zu kämpfen, auch jetzt bei der neuen Regierung. Das Recht muss da sein. Gerechte, faire Lebensbedingungen müssen überall bestehen, gefordert werden. Aber das Leben geht nicht im Recht auf. Das Leben geht nicht im Recht auf. Recht sorgt für Mindestbedingungen. Güte geht über das Recht hinaus. Gott sei Dank. Handelt Gott nicht mit uns nach seinem Recht. Denn nach dem Gesetz Gottes sind wir alle schuldig. Haben wir alle gar keine Chance. Wären wir alle verurteilt. Keiner, der hier sitzt, hätte ein Lebensrecht. Keiner. Aber Gott schenkt Gnade in Jesus Christus. Er schenkt uns seine Güte. Er verzeiht uns unsere Schuld. Es gibt keinen, der gerecht ist, sagt Paulus. Und wenn du immer noch hier sitzt und denkst, aber ich bin doch nicht so ein schlechter Kerl. Ja, bist ganz nett. Ich bin auch ganz nett. Ich kann ganz nett sein. Aber den Maßstäben Gottes gegenüber sind wir nicht im Recht? Waren wir nie im Recht? Brauchen wir die Gnade? Wenn Gott mit Recht, mit seinem Rechtsempfinden kommen würde, hätten wir keine Chance. Und er handelt mit uns nach Gnade. Und nur wenn wir das verstehen, dann sind wir auf der rechten Fährte. Weil Gott machen kann, was er will, lässt er uns eben nicht stehen im Regen. Er lässt keinen stehen da, der Arbeit sucht, sondern er überschüttet uns mit Gnade. Indem er in Jesus Christus unsere Schuld auf sich nimmt und freispricht. Und dann beruft er uns in seinen Weinberg. Dann sagt er, komm, sei dabei. In seine Gemeinde, in sein Volk. Und hier sind wir alle gleich, egal wie lange wir schon im Weinberg sind und arbeiten. Hier leben wir aus der Güte und Gnade Gottes, jeden Tag. Das ist bisweilen auch für langjährige Christen, Kirchendienstmitarbeiter oder Kirchenmitarbeiter eine Anfechtung. Du bist schon so lange dabei, du hast schon so viel investiert, du rechnest schon ein wenig mit Privilegien vielleicht. Ein wenig ausgebrannt. Mann, schon alles durchgemacht habe. Und es ist ja so, wie andere, die mal kurz dabei sind und so viel von Gott bekommen. Da steht jemand auf und erzählt, was er mit Gott erlebt hat und du denkst, und ich? Die Jünger selbst haben Jesus ein Kapitel zuvor gefragt, haben wir nicht alles verlassen, um dir nachzufolgen? Was bekommen wir dafür? Wir sind der innere Zirkel. Sind wir nicht am längsten bei dir? Wir merken, es menschelt auch bei den Nachfolgerinnen und Nachfolgern Jesu. Wir rechnen Gott leicht mal was vor, was wir schon alles gemacht haben und was wir meinen, verdient zu haben. Gott, du musst doch fair sein. Das erinnert mich an die Geschichte von Paul. Paul ist 8 Jahre alt, Paul braucht Geld, 6,50 Euro. Er möchte sich dafür etwas kaufen. Verdienen kann er nichts, also bitte sagen, mag er nicht. Da fällt ihm was ein. Er schreibt seiner Mutter eine Rechnung. Für das Anziehen der kleinen Schwester 1,50, für das Aufpassen 2 Euro, fürs Einkaufen 3 Euro, macht 6,50 Euro. Vor dem Mittagessen legt er diese Rechnung heimlich unter den Teller seiner Mutter. Die Mutter findet den Zettel, sie liest ihn Sie schaut Paul an, sagt kein Wort. Paul weiß gar nicht, was er davon halten soll, ist ganz aufgeregt. Am Abend liegen unter seinem Teller zwei kleine Briefe. In dem ersten Brief sind 6,50 Euro, in dem anderen Brief liegt ein Zettel, Rechnung von der Mutter. Für Essen und Trinken 0 Euro. Für Waschen, Plätten, Flicken, das ist ein altes Bild, der Sachen 0 Euro. Für die Pflege und Krankheit 0 Euro. Für Erziehung 0 Euro. Fürs Liebhaben 0 Euro. Macht zusammen 0 Euro. Als Paul das liest, wird er nachdenklich. Leise steht er auf und geht in die Küche. Leise legt er das Geld auf den Küchentisch. Dann geht er schnell wieder raus. Was könnten wir Gott vorrechnen? Kommt nicht alles, was wir haben, alles, was wir können, von ihm? Aus seiner Hand? Der Wochenspruch sagt es so klar: Wir liegen vor dir mit unserem Gebet. Wir verlassen uns nicht auf unsere Gerechtigkeit. Was könnte davon kommen? Es ist wie ein schmutziges Kleid. Wir verlassen uns auf deine Barmherzigkeit. Du gibst uns ein weißes Kleid. Du kleidest uns mit deiner Gerechtigkeit. Ich komme zum Schluss. Das Gleichnis endet mit einer Frage an die Ersten. Siehst du so böse, weil ich so gütig bin? Die Frage ist, warum protestierst du eigentlich? Ist das die einzige mögliche Reaktion? Geht es dir wirklich besser, wenn der andere, der Letzte, nichts bekommt? Wir leben nochmal alle in einer Welt, in der das Recht hoffentlich hochgehalten wird, aber wir leben als Menschen Gottes auch in der Welt Gottes, mitten in der gegenwärtigen Welt unter seiner Wirklichkeit. Das Reich Gottes kommt. Und die Frage ist, aus welcher Quelle lebst du? Lebst du aus dem Recht, aus dem Verlangen nach Fairness, kompromisslos fair, dann wirst du immer Grund zum Neid finden. Immer Grund zum Neid finden. Es gibt immer welche, die besser haben und so weiter, bessere Bedingungen zu haben scheinen. Denn eines weiß jeder, das Leben ist nicht fair. Aber Güte geht über das Recht hinaus. Und am Ende leben wir alle nochmal von der Gnade, von der Großzügigkeit und Güte Gottes. Und eigentlich sind wir doch alle zu kurz gekommene. Und stehen auf dem Marktplatz der Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung herum. Und Gott schenkt uns seine Gnade, seinen Sohn. Der ist unser Lohn. Wow. Bist du neidisch, dass ich so großzügig bin? Und wir müssen eingestehen, ja, wenn wir uns ärgern über den Weinbesitzer, dann sind wir neidisch. Neidisch, weil wir meinen, zu kurz zu kommen. Neidisch, weil die eigene Leistung nicht gewürdigt wird genug. Ähnlich wie beim verlorenen Sohn. Kennt die Geschichte, den der Vater einlädt und sagt, dein Bruder war doch tot, war doch wie tot, er war weg und jetzt ist er wieder da, lass uns doch freuen und fröhlich sein. Wie kannst du den das geben, obwohl der alles, wie kannst du nur? Gott ist Güte. Es ist die Einladung, freu dich über den Lohn bei Gott und freu dich mit, wenn Menschen Gnade zuteil wird. Es ist die Einladung an uns Christen, die wir so viel empfangen haben, es gibt nicht mehr. Als den Sohn. Es gibt nicht mehr. Wie können wir mit ihm nicht alles empfangen? Alles. Es ist so unglaublich. In der Taufe empfangen wir Gnade und Kindschaft. Und wenn wir Kinder Gottes werden, dann werden wir gerufen, großzügig und barmherzig mit anderen zu sein. Was Gottes Gnade angeht. Und so ist die Frage auch heute, was ist dein nächster Schritt, den du gehen willst? Wenn du denkst, vergessen worden zu sein, weißt du, dass Gott dich, oder meinst, dass Gott dich übersehen hat? Dann zeigt dir dieses Gleichnis, nein, Gott ist unterwegs zu dir. Er will nicht, dass einer rumsteht, eine rumsteht. Er sieht dich. Er will, dass du in den Weinberg kommst. Er will dich mit seiner Liebe und Gnade beschenken. Die Frage ist, willst du heute Ja sagen? Willst du Ja sagen und immer wieder neu Ja sagen? Oder vielleicht merkst du, dass du seit einiger Zeit angefangen hast zu rechnen. Oder du merkst, da ist so eine Bitterkeit, da ist so ein, so eine Unfreiheit, da ist so eine, oh, in dir. Du kannst dich gar nicht mehr freuen, dass der herumläuft und jeden reinruft, die vergessen wurden. Wenn du denkst, also das führt dich zu nichts. Und Gott ruft dich einfach zur Umkehr. Er sagt einfach, komm, komm wieder dahin. Werd dir wieder bewusst, du bist geliebt, du bist beschenkt. Nimm's an. Lass dich davon neu erfüllen. Es geht nicht um Privilegien im Geistlichen. Lass dein Denken erneuern. Komm und wasch dich rein, lass dich neu erfüllen und ausrüsten mit Gnade und Barmherzigkeit. Gott ist so gut. Und wisst ihr, es wird in der nächsten Zeit, es werden viele Menschen zum Glauben kommen. Da bin ich sicher. Menschen, die plötzlich kommen und sagen, ja, ich habe Jesus erlebt. Ja, ich. Und dann ist gut, wenn die in eine Gemeinde kommen, wo wir sagen, herzlich willkommen. Und wo wir uns erzählen lassen von den Erfahrungen, die die jungen Menschen gemacht haben oder alten Menschen gemacht haben, die Jesus neu begegnet sind und dass wir uns freuen können oder dass wir ein Herz haben, das sich mitfreut. Einfach nur ein offenes Herz. Und wenn die erzählen von ihren Erfahrungen, dann wirst du angesteckt. Also ich bin immer angesteckt. Wenn Leute mir erzählen, was sie mit Gott erleben, ich finde es so super. Weil das meinen Glauben stärkt. Und wir sind, viele sind älter im Glauben. Und Gott ruft uns, bereit zu sein, mit die Augen offen zu halten. Wer steht denn noch rum? Wer steht denn noch rum? In deiner Nachbarschaft, in deiner Arbeit. Wer steht rum und sucht? Gott übersieht die nicht. Aber er braucht Augen, die sehen. Deine Augen. Er braucht Hände, die helfen, deine Hände. Er braucht Münder, die was sagen, nämlich deinen Mund. Gott lädt ein. Und Vater, so danken wir dir jetzt für dein lebendiges Wort. Wir danken dir, Herr, dass du nicht fair bist. Du bist viel mehr. Du bist überfließendes Leben. Du schenkst aus deinem Reichtum Gnade und Barmherzigkeit. Herr, wir haben alle nichts verdient. Und doch überschüttest du uns mit deinem Segen. Und Herr, mach, dass jedes Herz heute auf ist, offen ist. Denn Herr, wenn wir die Hand erheben gegen dich, wenn wir dich anklagen, wenn wir meinen, du tust nichts, lügen wir damit, weil unsere Herzen verbarrikadiert sind, umgeben sind mit Mauern. Du hast alles getan, und du tust weiterhin alles für deine Menschen. Lass uns deine Kinder sein, die an deiner Seite sind, die dankbar sind, die dich loben und preisen jeden Tag und jeden Augenblick, die Kanäle und Gefäße sind deiner Liebe. Herr, verändere uns mit deiner Liebe, so wie du uns haben willst. Und lass uns neu froh werden über das, was du uns geschenkt hast. Amen.